News, Fake News. Und es geht eigentlich ja um die Jahreslosung, dass wir alles prüfen und das Gute behalten. Ich weiß, dass eine Predigt für Kinder nicht immer ganz so einfach ist, zuzuhören die ganze Zeit. Und wir erzählen zwar ein paar Geschichten und versuchen, das interessant zu machen, sodass nicht nur die Kinder gut zuhören können, sondern auch die Erwachsenen. Aber wenn euch das ein bisschen zu lang wird und euch das hilft, könnt ihr euch hier vorne auch ein bisschen was zum Malen mitnehmen oder an den Platz holen und ein bisschen was malen. Das hilft manchmal beim Zuhören. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Und zwar von einem Jungen, der hieß Emil. Und Emil hatte sehr liebevolle Eltern, die ihm erzählten, dass Gott ihn wunderbar gemacht hatte. Und er freute sich darüber und fühlte sich sehr geliebt. Und ja, fühlte sich sehr wohl mit dem Gedanken, dass Gott ihn wunderbar gemacht hatte. Dann aber kam Emil in die Schule. Und er merkte, ich bin nicht der Einzige, der wunderbar gemacht ist, sondern da sind auch ganz viele andere und die können alles besser als ich. Egal in welchem Fach es war, es gab immer jemanden, der was besser konnte als Emil. Und in manchen Fächern war er auch gar nicht gut. Außerdem merkte er, dass Leistung wichtig ist. Wenn er gute Noten hatte und wenn er sich an alle Regeln gehalten hat in der Schule, dann waren die Lehrer zufrieden mit ihm und er war auch zufrieden. Aber wenn seine Noten nicht so gut waren, dann waren seine Eltern nicht sehr glücklich, dann waren die enttäuscht und auch Emil war nicht sehr glücklich über sich selbst. Er hat nie darüber nachgedacht, aber er dachte, so ist das auch bei Gott. Wenn ich mich an die Regeln halte und wenn ich Gutes tue, dann mag Gott mich. Und wenn ich Fehler mache, dann ist Gott enttäuscht von mir. Und das hat Emil ganz schön gestresst, weil er wollte Gott gefallen. Er lernte, dass man jeden Tag Zeit mit Gott verbringen soll, in der Bibel lesen und beten. Aber das klappte nie so richtig. Morgens hat er meistens verschlafen und abends hat er es vergessen. Dann war Emil frustriert und wenn er mal daran dachte, Zeit mit Gott zu verbringen, dann traute er sich nicht so richtig, weil er dachte, dass Gott so enttäuscht von ihm wäre, weil er schon all die anderen Tage nicht Zeit mit ihm verbracht hatte. Emil lernte auch, dass es wichtig ist, anderen von Gott weiterzuerzählen. Aber auch da hatte Emil irgendwie nie so richtig den Mut und er war von sich selber enttäuscht. Irgendwann kriegte er ein Handy und er merkte, mit dem Handy kann man viele coole Dinge machen, auch so Dinge, die seine Freunde machten. Er merkte aber auch, dass viele dieser Dinge, die man auf dem Handy so machen konnte, dass die Gott nicht gefallen konnten. Emil machte es trotzdem. Er konnte einfach nicht sein Handy weglegen und aufhören. Und nachher fühlte er sich sehr schuldig und schlecht. Und er nahm sich vor, das nie wieder zu machen. Aber es dauerte nicht lange, dann nahm er wieder sein Handy und machte dieselben Dinge, von denen er dachte, dass er die nie wieder tun wollte. Emil wusste, dass Gott ihn liebt. Er wusste, dass Jesus ihn annimmt. Und er wollte Gott gefallen. Aber er schaffte es nicht. Irgendwann mal hatte er gar keine Zeit mehr, an Gott zu denken, weil er dachte, Gott ist doch enttäuscht von mir. Auch wenn mir was leid tut, wenn ich bestimmte Dinge tue, Gott kann mich doch gar nicht mehr ernst nehmen, weil ich ja doch immer und immer wieder die gleichen Dinge falsch mache. In der Jugendgruppe wurde ihm eines Tages folgende Frage gestellt. Die Frage war, wie werde ich gut genug für Gott? Und es gab drei Antwortmöglichkeiten. A, nur durch den Glauben an Jesus. B, durch den Glauben an Jesus und dann muss ich so leben, wie es Gott gefällt. Oder C, ich muss leben, wie es Gott gefällt. Und Emil fand die Frage gar nicht so einfach. Klar, er hatte oft gehört, der Glaube reicht. um vor Gott Anerkennung zu finden. Aber die gleichen Leute, die ihm erzählt haben, dass er durch den Glauben an Jesus gerettet wird, die erzählten ihm auch, wie man als Christ zu leben hatte und was man alles tun darf und was man nicht tun darf als Christ. Und so glaubte Emil, wie die meisten seiner Freunde übrigens auch, dass man zwar durch den Glauben gerettet wird, aber dass man auch wie ein guter Christ leben muss, sonst ist Gott enttäuscht von ihnen und kann sie nicht richtig annehmen. Emil dachte, ich muss mich mehr anstrengen, so wie in der Schule. Da heißt es immer, streng dich mehr an, wenn du gut genug sein möchtest. Und ich muss mich bei Gott auch anstrengen, damit ich gut genug bin. Aber dieses Denken geht noch weiter. Weil Emil glaubte, dass Gott so über ihn denkt, fing er auch so an, über andere zu denken und über sie zu urteilen. Er sah den Hugo aus der Gemeinde und er sah, was der machte und dachte, also der Hugo, der will Christ sein, so wie was der macht, der kann nicht Christ sein. Und die Lisa, die hat mich so enttäuscht, die hat mir so wehgetan, die kann nicht richtig Christ sein. Ich bin enttäuscht von Lisa, da muss Gott auch enttäuscht von Lisa sein. Das Evangelium heißt gute Nachricht, good news. Aber für Emil fühlte sich der Glauben nicht mehr gut an. Er fühlte sich nicht frei. Sein schlechtes Gewissen plagte ihn und er hatte immer das Gefühl, du bist nicht gut genug für Gott. Gott ist enttäuscht von dir. Und er war so beschäftigt damit, alles, was er tat und das, was andere taten, in richtig und falsch zu unterteilen. Und irgendwann mal fragte sich Emil, ist das, was ich glaube, eigentlich wirklich good news, die gute Nachricht? In der Kirche reden sie von Freiheit, aber ich bin nicht frei. Ist der Glaube vielleicht doch am Ende alles Fake News? Er las dann in der Bibel und er fand folgende Verse. Das ist jetzt ein Text aus der Bibel. Ich verstehe selbst nicht, was ich tue. Das Gute, was ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, tue ich. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Entschuldigung, du hast schon weitergemacht, danke. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Als Emil das las, dachte er, was? Das ist ja genau, wie ich mich fühle. Genau so geht es mir. Da gibt es noch jemanden anderen, der sich auch so fühlt. Wisst ihr, wer diese Verse geschrieben hat? Sehr gut. Es war Paulus. Paulus, der Superchrist. Paulus hat das Gesetz Gottes so gut studiert, der hat das ganze Gesetz Gottes von vorne bis hinten und von hinten nach vorne alles durchstudiert. Der wusste so viel über Gott und was Gott will, dass das, was er geschrieben hat darüber, dass es bis heute in wahrscheinlich allen Gemeinden der Welt gelesen wird. So ein kluger Mann und er fühlte sich genauso wie Emil. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich auch oft so. Und ich habe schon mit vielen Christen gesprochen, die fühlen sich auch so. Wir wollen das Gute tun und wir schaffen es nicht. Wir glauben an Jesus und trotzdem tun wir Dinge, die schlecht sind. Dinge, die uns und anderen schaden. In uns ist noch dieses Gesetz der Sünde, wie Paulus es nennt. Wie können wir Gottes Anerkennung finden? Und Paulus hat eine Lösung gefunden. Und ihr seht es ja schon hier. Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das ist die Lösung. Jesus, der am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Es gibt keine Verurteilung mehr. Warum verurteilt Emil sich selber? Weil er Fake News glaubt. Das Kreuz ist aber Good News. Und was das für uns bedeutet, dazu wird uns Carsten ein bisschen mehr erklären.
Wir haben ja jetzt gehört, was Emil so für Herausforderungen hat. Emil fragt sich, hey, kann Gott mich lieben, kann Gott mich akzeptieren, wenn ich versage? Und nachdem wir jetzt die Perspektive von Emil eingenommen haben, möchte ich euch jetzt dazu einladen, dass wir die Perspektive wechseln und mal versuchen, die Perspektive von Gott einzunehmen. Gott wird ja als unser Vater bezeichnet. Und was denkt ihr Kinder, was erwarten Väter und oder Eltern im Allgemeinen von ihren Kindern? Gibt es da irgendwelche Ideen? Was sollt ihr tun? Ich höre Gemurmel, aber ich höre schon ein bisschen schwer. Zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen. Ja? Kinder sollen die Spülmaschine ausräumen. Gibt es noch andere Ideen? Was erwarten Eltern von ihren Kindern? Also, Verzeihung? Ja, sehr gut. Den Tisch decken. Ja, wir erwarten auch, dass unsere Kinder den Tisch decken. Sehr gut. Mir fallen noch andere Dinge ein, zum Beispiel, komm pünktlich nach Hause oder lerne ordentlich, dass du gute Zensuren bekommst. Oder ganz wichtig, heirate den richtigen Partner. Und da ist noch eine Idee, ja? Streitet nicht, habe ich das richtig verstanden, ja? Streitet nicht, natürlich, streitet nicht. Und macht das, was die Eltern wollen. Richtig, ganz genau. Ich sehe, ihr seid auf dem besten Weg, gute Eltern zu werden, ihr Kinder. Aber wenn wir jetzt zu uns Erwachsenen zurückkommen, die Gnade erleben dürfen, Eltern zu sein, wachen wir früh auf und sagen, hoffentlich räumt Joni heute die Spülmaschine aus. Hoffentlich streiten sie nicht. Ja, das kann vielleicht schon eher passieren. Hoffentlich wird er heute nach der Jugend pünktlich zu Hause sein. Das können mal so temporäre Wünsche sein, aber es ist eigentlich nicht im Kern dessen, was uns bewegt, sondern wir möchten, dass unsere Kinder glücklich werden, dass sie gesunde Beziehungen haben, dass sie reife Erwachsene werden, dass sie gesund bleiben. Und wenn das alles nicht passiert, dann leiden wir mit. Wir leiden darunter, wenn unsere Kinder leiden, wenn sie nicht so sind, wie wir uns sie vorgestellt haben. Und Gott geht es genauso. Gott schaut auf uns als Vater. Und um das noch besser zu veranschaulichen, möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen von einer Frau. Viele von den Deutschen werden schon von ihr gehört haben. Das ist Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war die erste Niederländerin mit einem Uhrmacher-Diplom. Ihr Vater war auch Uhrmacher. Und sie hatten ein Geschäft in Haarlem, das ist eine Stadt in den Niederlanden. Und dort waren sie bekannt als Menschen, die vielen anderen geholfen haben, die auch mit Juden befreundet waren. Damals lebten viele Juden dort. Und diese Corrie ten Boom, die war Christin. Und irgendwann im Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1940, wurde die Stadt Haarlem oder die ganzen Niederlande wurden von Deutschen besetzt. Und das Ziel der Deutschen war damals, alle Juden in Europa zu töten. Das war ein Verbrechen, das ihnen fast gelungen ist. Und Corrie ten Boom und ihre Familie, die haben aber trotzdem nicht aufgehört, Freund zu sein mit denen, die Not gelitten haben, Freund zu sein mit den Juden. Und deswegen haben sie sich daran beteiligt, Juden zu verstecken vor den deutschen Besatzern. Und das ist einige Jahre gelungen und irgendwann wurden sie verraten. Und dann kamen die deutschen Besatzer und haben die Corrie und ihre ältere Schwester und ihren Vater, der damals schon über 80 Jahre alt war, ins Gefängnis gesteckt. Und nach 7 Tagen ist ihr Vater gestorben im Gefängnis. Und Corrie und ihre ältere Schwester, sie kamen in ein Konzentrationslager. Ein Konzentrationslager, das ist ein Ort, der nur dafür gemacht war, Menschen zu quälen und zu töten. Und im Konzentrationslager, da gab es viele solcher Menschen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Der war, glaube ich, auch im Konzentrationslager, aber ich rede jetzt gleich nicht konkret über diesen. Die sahen so aus, ja, die hatten eine Uniform, da ist, man kann es nicht so ganz gut erkennen, weil das ein altes Foto ist, da ist ein Totenkopf drauf, ja, hier ist ein Totenkopf drauf, ein Schädel. Und das war die Uniform dieser Leute und so haben sie sich auch verhalten. Und in diesem Konzentrationslager ist nach einiger Zeit die Schwester von Corrie gestorben, weil das war ein Ort, an dem Menschen sterben sollten. Corrie aber hat das Lager überlebt und sie ist nach dem Krieg, nachdem Deutschland nicht mehr in den Niederlanden war und nachdem Deutschland besiegt war, ist sie umhergereist. Und sie ist auch in Deutschland umhergereist und hat von ihrer Zeit erzählt, als sie im KZ, im Konzentrationslager war, und sie hat von ihrer Zeit erzählt, wie sie Juden geholfen hat während des Krieges. Und eines Tages ist sie in München. München ist eine große Stadt in Süddeutschland. Und da kommt ein Mann mit einem Hut auf sie zu und sagt: Corrie ten Boom, ich war einer von diesen. Ich war in Ravensbrück, im Konzentrationslager, in dem du warst. Ich war einer von diesen. Ich habe die Totenkopfuniform getragen und ich habe dazu beigetragen, dass deine Schwester gestorben ist und dass dein Vater gestorben ist. Aber jetzt bin ich Christ geworden, kannst du mir vergeben? Und er streckt dir die Hand aus. Was hättet ihr in so einer Situation gemacht? Was macht man in so einer Situation? Ja? Mit diesem Bild des Vaters und der Schwester im Kopf und dem Leiden, was sie erlebt hat. Christ hin oder her, das ist eine ganz schöne Zumutung. Und was denkt ihr, was Gott dazu sagt? Gott hat das Problem, er hat viele Kinder. Kinder, die gut sind wie Corrie ten Boom, und Kinder, die böse sind. Und wir alle wissen, dass auch die guten Kinder böse sein können. Und nicht jeder von uns trägt eine schwarze Uniform, aber wir wissen, dass wir anderen wehtun können. Wir wissen auch, dass unsere Kinder uns wehtun können. Ja? Wir erleben das. Und Gott hat ein Problem, weil er hat so verschiedene Kinder. Und er hat die Kinder, die zu ihm schreien und die sagen: Gott, mach Gerechtigkeit. Gott, sieh doch mein Unrecht. Ja, viele von euch haben Angehörige zurücklassen müssen. Die haben Häuser verloren, die mussten ihre Heimat aufgeben. Ihr kennt manches von diesem. Und Gott sieht das. Und Gott findet, dass dieses Unrecht, das geschehen ist, dass jede Träne, die vergossen ist, und jeder Tropfen Blut, der vergossen ist, dass das alles Vergeltung braucht. Das ist, da kann man nicht einfach drüber hinwegsehen, sondern Ungerechtigkeit braucht Vergeltung, denn Gott sieht euch, jeden Einzelnen, Gott sieht uns Menschen als seine Kinder, und wir alle sind teuer, denn wir sind Gottes Kinder. Unsere Tränen sind teuer und unser Blut ist teuer. Und deswegen sagt Gott: So eine Ungerechtigkeit, die muss bezahlt werden. Und Gott hat gesagt: Okay, dafür fließt Blut. Aber das Blut, das fließt, ist nicht das Blut des Täters, sondern das ist das Blut von Gottes göttlichem Sohn Jesus Christus. Denn was soll Gott tun? Gott müsste so vielen seiner Menschen wehtun. Gott müsste so vielen seiner Kinder wehtun. Er müsste so viele seiner Kinder töten. Er müsste so viele Kinder von sich stoßen. Er müsste so viele Kinder enterben. Was heißt, dass sie nicht mit ihm im Paradies sind? Dass er gesagt hat: Eigentlich hebe ich die Hand, sagt Gott. Ja, eigentlich hebe ich die Hand, um diesen Menschen, der einem anderen Böses getan hat, um den zu strafen. Aber diese Hand sinkt nieder, weil Gott gesagt hat: Okay, der hat bezahlt. Und ja, Gott möchte gerecht sein. Gott, und deswegen musste jemand sterben. Am Kreuz ist Jesus gestorben, weil Unrecht gesühnt werden muss. Und wenn du jetzt gefragt wirst, kann ich jemanden vergeben, dann ist das nicht, weil von dir erwartet wird, hey, sieh über ein Unrecht hinweg oder sei einfach nachsichtig, ignoriere das, sondern du kannst vergeben, weil das Unrecht, was dir geschehen ist, das bereits bezahlt ist. Das Unrecht, was dir geschehen ist, das hat Anerkennung gefunden. Für deinen Schmerz ist Blut geflossen. Und du kannst vergeben, weil es keine offene Rechnung mehr gibt. Und in der Welt gibt es Schmerz, gibt es so viel Schmerz. Und all dieser Schmerz, auch die Krankheit und der Tod, den wir in der Welt haben, da lesen wir in der Bibel, das kommt alles, weil Menschen sich nicht an die Ordnung von Gott gehalten haben. Wir Menschen haben Gottes Ordnung verlassen, wir haben seine Regeln verlassen und wir haben gesagt, wir möchten unsere Welt regieren und wir lassen nicht zu, dass Gott die Welt regiert. Und deswegen gibt es Schmerz und Leid. Und am Ende leiden wir an unserem eigenen Unrecht und wir werden zu Opfern des Unrechtes, das wir selbst begehen. Und weil wir Opfer geworden sind, können wir auch als diejenigen, die Opfer sind, wieder zum Kreuz gehen und sagen, für mein Leiden, auch wenn es da vielleicht keinen unmittelbar Schuldigen gibt, ja, aber ich leide vielleicht an einer Krankheit. Für mein Leiden ist Jesus auch gestorben. Er hat das gesehen und er hat das Unrecht, die Ungerechtigkeit, die geschehen ist, weil ich leiden muss und andere nicht leiden müssen, die hat er gesehen und auch dafür ist er gestorben. Für meine Krankheit ist Blut geflossen. Und wenn ihr manchmal den Eindruck habt, ich flehe zu Gott und er hört mich nicht, dann müsst ihr wissen, er hat dich bereits gehört. Aber wir sind alle nicht nur Opfer, wir sind auch Täter. Und deswegen macht Gott diesen Tätern das Angebot und sagt, ich habe eigentlich meine Hand erhoben, um dich zu strafen. Aber ich lasse sie wieder sinken unter einer Bedingung. Du musst anerkennen, dass du Schuld hast und dass deine Schuld bezahlt ist. Und das ist das, was er von den Tätern verlangt. Und wir sind alle Täter. Weil Gott sagt, ich bin eigentlich nicht an deinem Blut interessiert, ich bin nicht blutrünstig. Das Strafen macht mir keinen Spaß, sondern ich will dein Herz. Ich will, dass du mein Kind bist. Und deswegen, wenn du anerkennst, dass deine Schuld bezahlt ist, dann darfst du bei mir am Tisch sitzen und du darfst mein Kind sein. Und du bist mein Erbe. Und wenn ich anerkenne, dass Gott, wenn ich anerkenne, dass Jesus Christus meine Schuld bezahlt hat, dann muss ich auch anerkennen, dass er die Schuld dessen, der mir wehgetan hat, der mich verletzt hat, dass dessen Schuld auch bezahlt ist. Und auf diese Weise löst Gott dieses Dilemma, was er hat, dass er einerseits Gerechtigkeit herstellen will und dass er auf der anderen Seite aber Beziehung zu uns schaffen will. Und das ist das Kreuz. Deswegen hängt hier das Kreuz. Das Kreuz versöhnt uns mit Gott und das Kreuz versöhnt uns mit den Menschen. Und deswegen kann ich sagen, ich bin anerkannt. Ich muss nur anerkennen, dass Jesus Christus meine Schuld bezahlt hat. Und dann bin ich genug. Das ist es, nicht mehr. Und Corrie ten Boom konnte am Ende auch diesem Menschen vergeben. Er hat ihr die Hand ausgestreckt und sie musste sich überwinden. Sie schreibt, Vergebung ist nicht unbedingt eine emotionale Entscheidung, sondern Vergebung Das ist ein Akt des Willens. Vergebung, das mache ich, weil Jesus für mich gestorben ist. Und deswegen war Corrie ten Boom in der Lage zu sagen, du warst ein Nazi, aber du hast dich an mir versündigt, aber ich vergebe dir wegen dem Kreuz.
Wir kommen nochmal zurück zu Emil und seiner Frage, wie werde ich gut genug für Gott? Wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann verstehen wir auch, dass der Glaube tatsächlich genug ist. Wir können Jesus unsere Schuld am Kreuz tragen lassen und das macht uns gut genug für Gott. Natürlich freut sich Gott darüber, wenn Emil oder wir Dinge tun, die gut sind. Aber Gott hat kein Problem, wenn ein Emil versagt, auch wenn er immer wieder versagt. Denn es wurde bereits dafür bezahlt. Gott hat eine Lösung. Um das zu verdeutlichen, möchte ich noch eine letzte Geschichte erzählen und diesmal von einem Mädchen, nämlich von Emmy. Wie ihr wisst, ist Emmy behindert. Und als sie geboren wurde, haben wir uns zuerst sehr über unser kleines Mädchen gefreut. Aber schon am nächsten Tag sagten die Ärzte, dass mit unserem Baby etwas nicht in Ordnung ist. Und das war ein großer Schock für uns. Wir befanden uns in einer emotionalen Achterbahn. Wir freuten uns über unser kleines Baby. Und gleichzeitig war da so viel Verzweiflung, Trauer, auch Hoffnung, Sorge, Wut. Nun hatten wir unser lang ersehntes Baby. Und gleichzeitig fehlte etwas. So viel von dem, was wir uns wünschten für ihr Leben, das zerbrach einfach. Emmy würde nie ein normales Kind sein. Und ich fühlte mich, als sei mein geliebtes Kind gestorben und ich trauerte. Und trotzdem war mein Baby da, mein kleines Mädchen, und wollte geliebt werden. Und es war sehr schlimm, Emmy leiden zu sehen. In den ersten Monaten, da hatte sie heftige Atemprobleme. Und wenn sie einschlief, hörte sie alle paar Sekunden auf zu atmen. Wir verbrachten einige Wochen im Krankenhaus, bevor wir dann mit Überwachungsmonitoren und einem Beatmungsgerät nach Hause entlassen wurden. Die ständigen Alarme und Fehlalarme raubten uns nachts den Schlaf und tagsüber die Kraft. Und Gott sei Dank wurde ihre Atmung besser, als sie ein bisschen größer wurde. Und dennoch litt Emmy weiterhin an vielen Infekten. Sie war immer krank. Es gab immer wieder Situationen, wo sie keine Luft bekam und nach Luft japste und wimmerte in Todesangst. Und es tat mir so unglaublich weh, mein Kind leiden zu sehen. Es tat mir auch weh zu sehen, wie andere Kinder heranwuchsen. Sie fingen an zu laufen, zu sprechen. Und unsere Emmy blieb ein immer größer werdendes Baby. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ähnlich Gottes Geschichte mit uns Menschen, auch unserer Situation mit Emmy ist. Dieser heftige Schmerz darüber, dass meine Tochter nie so sein wird, wie sie hätte sein können. Und auch zu sehen, wie sie darunter leidet, dass ihr Körper nicht so funktioniert, wie er sollte. Dieser heftige Schmerz, den kennt Gott gut. Auch er hat uns eigentlich anders gewünscht. Er hat sich gewünscht, dass wir gesunde und freie Menschen sind. Aber das Böse haftet wie eine angeborene Behinderung an uns und wir Menschen leiden unter den Folgen. Was für ein Schmerz muss das für Gott sein, zu sehen, wie seine geliebten Menschen so fern von dem sind, was er sich für sie vorgestellt hat. All dieses Leid wollte er nie. Und wie sehr schmerzt es ihn, dass wir uns so oft nicht von ihm helfen lassen wollen. Emmy zu lieben, heißt auch in diesen Schmerz einzutauchen. Aber wir haben gemerkt, dass die Liebe stärker ist als der Schmerz. Emmy ist geliebt. Und sie muss nichts leisten, um geliebt zu werden. Sie muss nichts Besonderes sein. Sie ist einfach geliebt, so wie sie ist. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass sie laufen lernt oder essen oder sprechen. Aber auch wenn sie keins dieser Dinge kann, ist sie geliebt. Wenn sie den allerkleinsten Fortschritt macht, wenn sie uns anlacht, dann feiern wir und wir freuen uns mit ihr. Aber auch wenn sie keinen Fortschritt macht oder wenn sie mal nicht lacht, ist sie genauso geliebt. Und wenn wir schon unsere Emmy so lieben, wie viel mehr muss Gott uns lieben? Nicht dafür, dass wir Großartiges tun oder irgendwas Besonderes sind, sondern einfach nur, weil wir sind. Und jeden kleinen Schritt, den wir auf ihn zumachen, den feiert er. Aber seine Liebe ist nicht davon abhängig, wie gut wir laufen, ob wir überhaupt in irgendeine Richtung laufen und wie oft wir unterwegs hinfallen. Wir sind bedingungslos geliebt. Und wenn sich hier jemand wie Emil fühlt, dann darfst du wissen, du bist geliebt, egal was du tust. Du musst aber deine Schuld und deine Scham nicht tragen. Jesus trägt sie für dich, wenn du sie ihm gibst. Du bist gut genug für Gott. Und alles, was du dafür tun musst, um gut genug zu sein, ist Gott zu vertrauen und ihm zu sagen, hier bin ich möchte zu dir gehören. Amen.